Wir wollen beten. Und danken dir von Herzen, du ewiger Gott, du Gott aller Gnade, des Heiles, des Friedens, dass wir dir nahen dürfen, deinem Sohn, dem Christus Jesus, deinem Geliebten. Wir danken dir, dass du uns diesen Tag schenkst. Du hast ihn gemacht, dass wir uns freuen, dass wir fröhlich sind in dir. Wir wollen dir danken, dass wir jetzt Hörende sein dürfen auf dich, auf dein wunderbares, dein lebendiges Wort. Ach, wir danken dir, dass du es willst, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass alle deine Wege zu deinem Ziele führen und dass einmal alle deine Wege in deiner Herrlichkeit enden. Wir wollen auch jetzt wieder dir herzlich danken für deine Größe und dass du dieses jetzt schon in unsere Herzen hineinlegst und uns dadurch deinen Frieden gibst und deinen Frieden bewahrst. Lass uns auch jetzt in dieser Stunde in deinem Frieden sein. Amen. Amen. Ich lese ein Wort aus Psalm 36 zur Einleitung für den Dienst unseres Bruders Johannes Ullmann. Psalm 36 von Vers 5 bis 9. Sicherlich alte, nicht die unrevidierte. Ja, ja, gut. Psalm 36 von Vers 5. Bei manchen mag es Vers 6 sein. Jehova, an die Himmel reicht deine Güte, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du, Jehova. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott, und Menschenkinder nehmen Zuflucht zu deiner Flügelschatten. Sie werden reichlich trinken von der Fettigkeit deines Hauses. Und mit dem Strome deiner Wonnen wirst du sie trinken. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Lichte werden wir das Licht sehen.
Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Freunde. Gott hat für uns wieder Tag werden lassen und wir freuen uns und bitten, dass der Herr uns die Zeit füllen mag mit dem, was bleibt. Das Thema für heute Morgen lautet Gottes Gerichte als Wegweisung zum Heil und zur Rettung. Es wird uns ja immer wieder einmal der Vorwurf gemacht, dass wir die Existenz einer Hölle ablehnen und die Gerichte Gottes verharmlosen würden. Das ist ein ganz großer Unfug. Denn gerade weil wir wissen, welch eine heilspädagogische Rolle die Gerichte Gottes in seiner Hand sind, können wir und sollen wir auch die Gerichte Gottes bezeugen, nur nicht mit dem Hintergrund, dass alles ohne Zweck, ohne Sinn und Ziel abläuft, sondern dass absolut alle Wege in die Herrlichkeit Gottes einmünden. Was ist das für ein scheußliches Zerrbild von Gott, wenn sich bei den schwersten, bei den nicht vorstellbarsten Feuergerichten nichts ändert, auch wenn die Geschöpfe Millionen von Jahren darin verbringen. Die Rebellion des Herzens wird am Ende genau noch so zu finden sein wie am Anfang. Ja, es scheint, Gott hat nicht einmal die geringste Interesse daran, den unbeschreiblichen Schrei aus Milliarden von Kehlen Gehör zu schenken. Die sind doch selber schuld an ihrem jammervollen Elend. Deshalb sind wir heute Morgen zusammen, um einmal darüber nachzudenken, ob denn nicht hinter den Gerichten Gottes Gedanken des Friedens, des Heiles und der Rettung stehen. Der sogenannte Glaubensartikel, den die evangelische Christenheit jeden Sonntag aufsagt, hat verheerende Auswirkungen gezeigt. Wir versuchen ihn einmal zusammenzustellen. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgefahren in das Totenreich. Das ist also heute bei manchen Kirchen nicht mehr dran. Das ist gestrichen worden. Hinabgefahren in das Totenreich, auf Gefahr, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, von dannen er kommen wird zu Rechten Gottes. Dankeschön. Hier sind also Geschwister, die noch ganz klar in diesem Lehrgut sind, zu Rechten Gottes sitzend, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Verständnis ist hier, dass Christus nur noch kommt, um zu richten, die einen rechts und die anderen links. Und dahinter kommt bei den meisten Gläubigen nichts mehr. Das Gericht ist absolut das Letzte. Diese unsinnigen Gedanken sind eine böse Entstellung des wahrhaft und wesenhaften Gottesbildes. Es ist eine Tragödie übelsten Ausmaßes. Und dieses Lehrdogma, wenn ich das einmal in einem Bild vergleichen will, sitzt wie eine 10 Meter starke Stahlbetonmauer im Herzen fest. Uns kann es überhaupt nicht darum gehen, Gerichte Gottes zu verharmlosen und diese als nicht zu schlimm und furchtbar hinzustellen. Wenn wir einmal die Offenbarung des Johannes lesen, da bleibt einem doch der Verstand stehen, ob der Schwere der Gerichte Gottes. Und Gott muss diese Zeit extra abkürzen, zusammendrängen, sonst würde kein Fleisch überleben. In Matthäus 24, und es wird eine Drangsal sein, wie sie nie von Anbeginn der Schöpfung gewesen ist. Da leben wir heute in fast paradiesische Zustände von dem, was hier in der Offenbarung geschildert ist. Aber den Gerichten eine sinnlose, eine zweck- und ziellose Existenz und dazu noch eine ewige Bedeutung zu geben, ist dem Wesen Gottes und auch der Schrift fremd. Als Mose zum zweiten Mal vom Berg Horeb herabkam, hatte Gott zuvor mit ihm gesprochen. Und da heißt es in 2. Mose 34,6, Yahweh, Yahweh, ewiger Gott, barmherzig und gnädig bist du, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Auch wenn die allerschwersten Gerichte die Erde treffen und die Bewohnerschaft im Feuersee gebeugt werden, ist seine Gesinnung immer darauf gerichtet, dass das Verstoßene nicht immer und ewig von ihm weg verstoßen bleibe. Alles, was geworden ist, besitzt keine Ewigkeit. Darüber haben wir gestern früh nachgedacht. Alles, was geschaffen ist, besitzt keine Ewigkeit. Alles, was einen Anfang genommen hat, hat demzufolge auch ein Ende. Auch die Gerichte, sie wurden ja ausgelöst und sind bedingt durch den Einbruch der Sünde und durch den Ungehorsam. Deshalb ist das Erbarmen oder die Barmherzigkeit Gottes immer größer als das Gericht, weil das Gericht etwas ihm Fremdartiges, eigentlich etwas, was nicht zum Wesen Gottes gehört. Im Klagelieder 3, 31, 33 heißt es, der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Es gibt in der Schrift Aussagen, über die steht das Wohlgefallen Gottes. Da zerreißt Gott die Himmel und eine Stimme tönt von oben herab, du bist mein geliebter Sohn, der Sohn meiner Liebe, an ihm habe ich Wohlgefallen. Das gleiche Wohlgefallen finden wir, es ruht auf den Sohn und mit dem Sohn hat er durch das Blut seines Kreuzes oder das Blut seines Sohnes am Kreuz Frieden gemacht und hat damit das ganze Weltenall ausgesöhnt. Es seien die Dinge in den Himmeln oder die auf Erden. Auch darüber steht das Wohlgefallen Gottes. Und manche Kinder Gottes, die sind so eng begrenzt, die sagen, das darf man gar nicht glauben, geschweige denn bezeugen. Und dann gibt es noch ein Wohlgefallen und das hängt mit seiner Gemeinde zusammen. Da steht, nach dem Wohlgefallen seines Willens hat er, unser Vater im Himmel, uns seiner Gemeinde das Geheimnis seines Innersten, seines Willens bekannt gemacht. Veröffentlicht das, was Jahrtausende eigentlich in Gott und in seinem Sohn verborgen, verhüllt war. Das hat er bekannt gemacht und darüber hat er Wohlgefallen. Da darf man also gar nicht sehr viel Worte machen bei den meisten Kindern Gottes. Und doch steht das unter dem Wohlgefallen Gottes. Und dann gibt es Tätigkeiten, wenn Gott zürnt, dass es für ihn ein befremdartigendes Werk, eine außergewöhnliche Arbeit ist, die er da verrichten muss. Aber weil die Gottesliebe das böse Tun nicht übersehen kann, gibt es Gerichte. Und die sogenannte Hölle, so hat es einmal Professor Ströder beschrieben, ist sogar ein Erweis der Liebe Gottes. Ein schwerer Satz. Ein schwerer Satz. Dort, in dieser Gerichtsglut, wird also alles im Zerbruch reif. Da werden durch die Gerichtsflammen der Liebe alles rebellische Wesen, alles Böse wird ausgeschmolzen für die Heil- und Rettungsabsichten Gottes. Nur auf diesem Hintergrund bekommen die Worte aus Johannes 5, 22, 23 eine klare Bedeutung. Der Vater hat das gesamte Gericht seinem Sohn übergeben. Seinem Sohn. Der Vater richtet nicht mehr, sondern alles, was zukünftig an Gerichten ausgeführt wird, hat er dem Sohn übergeben. Und wissen Sie auch, wem noch? Den Söhnen, weil die Gemeinde, die heute gliedmäßig und geistmäßig mit ihm zusammengebunden ist, für immer ein Teil seiner selbst sind, wir als Glieder, wo er Haupt ist, sind also auch die Söhne autorisiert und bevollmächtigt, das auszuführen, was der Vater dem Sohn gegeben hat. Und wenn etwas in Zukunft getan und ausgeführt werden soll, dann sollten wenigstens die Kinder Gottes ein klein wenig davon wissen und sich damit beschäftigen. Es lernt doch keiner Bäcker, der später ein Flugzeug steuern soll. Das geht doch nicht. Der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben und den Söhnen. Und zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Damit sie alle den Sohn ehren und den Vater verherrlichen. Das ist also eine klare Aussage. Wir fragen, kann das sein, dass alle Gerichte dieses Ziel haben, den Vater und den Sohn verherrlichen? Diese Gotteserkenntnis, dass alle Irr- und Abwege durch Gericht das Ziel der Herrlichkeit Gottes erreichen, Liebe Geschwister, das füllt unsere Herzen mit Trost, mit Zuversicht, mit Hoffnung. Wie könnten wir denn sonst leben in einer solchen zerrissenen, hoffnungslosen Welt, wenn wir nicht wüssten, dass für sie ein Ziel bestimmt ist? Können wir deshalb verstehen, dass Karl Geyer oft den Satz in die Versammlung hineingerufen hat: Kein Heil ohne Gericht, aber auch kein Gericht ohne Heil. Ohne Heil. Deshalb ist der Endausgang der Weltallgeschichte kein doppelter. Hier das Reich der Finsternis mit seinen Rebellen und auf der anderen Seite die kleine Schar der Erlösten. Nein, nein, das große Halleluja, was am Ende die gesamte Schöpfung anstimmen wird, wird voll Harmonie sein. Kein einziger Quer- oder Misston wird mehr zu hören sein. Freuen Sie sich auf dieses Vollendungsziel, auf dieses durch alle Räume des Universums tönende Halleluja, dieses tönende Konzert. Wir hatten ja gestern Abend einen ganz, ganz kleinen Vorgeschmack. Wir hatten ein kleines Konzert, ein Violinkonzert. Und nicht immer ist das, was wir von uns geben, perfekt. Das geht gar nicht. Da greift der Finger immer manchmal auf die verkehrte Taste. Auch wenn Sie nicht Klavier spielen können, greifen Sie oft daneben. Greifen Sie oft daneben. Aber am Ende gibt es keinen Miss- und Querton mehr. Ströder hat es einmal so zusammengefasst: Wie wird es tönen, wie wird es brausen, wie wird es schallen, wenn alle Abgrundtiefen der Schöpfung ausgefüllt sind von dem Lob und der Herrlichkeit, wo nichts mehr übrig bleibt. Dagegen ist das große Halleluja von Händel ein lächerliches Geheule. Offenbarung 5, Vers 13. Jedes Geschöpf in den Himmel, auf Erden, im Meer und in allen Tiefen hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, dem Lamme, dem sei die Segnung, die Ehre, die Herrlichkeit und die Autorität in die Äonen der Äonen. Zeiträume sind da angezeigt. Und die meisten Kinder Gottes, die wünschen, dass sie dieses Lied ganz allein unter sich singen. Ja, ja. Welch ein elendiglicher Stolz und welch eine fromme Arroganz ist eine solche schaurige Gesinnung. Wenn wir dann noch Philipper 2, 9 bis 11 dazu nehmen, dass jedes Knie sich beuge und jede Zunge, es gibt also auch Engelzungen, aus dem Herzen heraus, entschuldigt mal, wenn ich Ihnen dieses Wort jetzt etwas verdeutschen muss, ex homologen steht dort. Ex, wissen wir, aus. Völlig aus. Homo, ist auch übereinstimmen, gleichlautend und legen reden. Aus dem Inneren des Herzens übereinstimmend werden Sie das Bekenntnis sagen. Was sagen Sie? Nur er allein. Als wir vergangenen Sonntag in Reutlingen zusammen waren, da habe ich gesagt, nachdem die Schöpfung alles ausprobiert hat und die Hausfrauen jedes Waschmittel probiert haben, da werden sie zum Schluss sagen: Nur Persil. Nur Persil. Die Schöpfung wird dann überzeugt sein, dass es nur ihn allein gibt, nur er allein. Und dieses Zeugnis, das werden sie nicht durch die Zähne bringen, sondern überzeugt zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Als hätte Gott es nötig, ein gezwungenes Zeugnis, Bekenntnis zu haben. Nein, das wird vollständig übereinstimmend sein. Ja, und wenn also dieses Bekenntnis gesagt wird, dann dürfen wir schon heute Hoffnung haben. Hoffnung für alles und alle. Dann kann ich Menschen, denen ich begegne draußen auf dem Bürgersteig, dann kann ich für sie Hoffnung haben. Hoffnung haben, auch wenn sie von dieser glückseligen Botschaft noch nichts wissen. Weil die Barmherzigkeit und das ganze Erbarmen Gottes über jedes Gericht triumphieren wird. Jakobus 2,13. Bedenken wir doch einmal, der Mensch mit seinem kleinen Radius an Jahren, 60 bis 70 Jahre in etwa im Durchschnitt, schafft sich eine Ewigkeit an Qual, in der Gott nichts mehr zu verändern mag. Der Mensch, der oft durch Erbanlage, böse Einflüsse, gar nicht frei entscheiden kann, dieser wird dann nicht 100, nicht 1000, nicht 100.000 oder Millionen Jahre, wir sagen ganz großspurig, Ewigkeit, ewiglich ohne auch nur einen Augenblick darüber nachzudenken, was das bedeutet. Er wird in einem Zustand hineingeworfen, ohne Sinn, Zweck und Ziel. Wer davon überzeugt ist, das gibt sehr viele. Aber wer im gleichen Atemzug die überströmende Gnade nennt, der ist in meinen Augen ein Egoist in übelster Weise. Aber nicht menschliche Überlegungen, sondern sein geoffenbartes Wort bringen uns Aufschluss, wie Gott in seinem tiefsten Wesen ist und handelt. Und jetzt schauen wir uns mal einige Schriftzeugnisse an, die darüber aussagen. Da heißt es zum Beispiel Jesaja 26, 9 bis 10. Wenn die Gerichte die Erde treffen, was geschieht dann? Dann lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Jesaja 57, 16 bis 18. Ich will nicht ewiglich richten und nicht auf immerdar ergrimmt sein. Klagelieder 3 hatten wir schon. Der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten. Denn nicht von Herzen plagt, demütigt und betrübt er die Menschenkinder. 1. Samuel 2,6 Jahwe tötet und macht lebendig. Er führt in den Sheol, in das Totenreich, in die Hölle hinein und führt nie wieder heraus. Oh, hier sind aber Geschwister, die sind damit nicht einverstanden. Er führt in das Totenreich, in die Hölle hinein und führt wieder heraus. Er ist der einzige Herausweg. 2. Samuel 14, 14. Gott sinnt darauf, dass das Verstoßene, die Gesinnung Gottes ist darauf gerichtet, dass das Verstoßene nicht für immer und ewiglich von ihm weg verstoßen bleibe. Es wäre doch an der Zeit, dass Kinder und Söhne Gottes wenigstens diese Gesinnung im Herzen tragen würden. Aber weit, weit gefehlt. Mit einer bodenlosen Überheblichkeit und einem grenzenlosen Hochmut werden alle die niedergeschrien, die Hoffnung für alles und alle haben. Natürlich kann man auch sich dem allgemeinen Glaubensbekenntnis der jeweiligen Gemeinde anschließen, sich darunter stellen und dann kann man dort ohne zu leiden 100 Jahre alt werden. Da sagte mir ein gläubiger Mann, der von dieser Botschaft weiß und auch in einer solchen Gemeinde steht, da sagte er, nur wenn ich an die Wand gestellt werde und von mir fordert, was ich glaube, werde ich sagen. Dieser junge Mann hatte keine Gottesoffenbarung. Das sage ich Ihnen, weil geoffenbartes Wort immer damit verbunden ist, es weiterzugeben. Wir haben es nicht im Konsum für uns persönlich, sondern jede Wahrheit, die uns der Geist Gottes aufschließt, ist daran gebunden, damit wir sie weitergeben. Bezeugen dem anderen. Von wegen, glauben dürfen wir schon, nur nichts sagen. Ich habe nun 10 Gerichte herausgegriffen, damit wir endlich zum Thema kommen. Und diese als Wegweiser aufgestellt. Hörst du mal unten einrücken? Sie brauchen die Zeichnung nicht abzuschreiben, Sie können sie dann hier auf dem Weg. Sie können also diese Kopien dann hier mitnehmen. Für Leute, die noch gute Augen haben, ist es sehr klein, aber farbig. Und für die, die Schwierigkeit haben mit den Augen, ist es etwas größer. Man kann sich ja zu Hause die Mühe machen und etwas bunt die Sache ausmalen. Ja, ich habe diese Gerichte als Wegweiser aufgestellt. Und Sie sehen, alle zeigen nach einer Richtung. Das Heil und die Rettung Gottes. Leider müssen wir aber feststellen, dass der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, eine hervorragende Arbeit geleistet hat, indem er die Wegweiser in alle möglichen Richtungen gedreht hat, dass auf keinen Fall hinter den Gerichten der Heilsweg Gottes zu sehen ist. Meisterhaft ist es dem Satan gelungen, den Gerichten Gottes eine ewig gültige Existenz zu geben. Und die meisten Gläubigen glauben ihm das auch. In all den aufgezeigten Gerichten ist nicht eines dabei, was unabhängig von Gottes Plan existieren kann. Wenn es nach Psalm 119, 91 heißt, das gesamte All dient ihm oder steht ihm zu Diensten, dann auch diese pädagogischen Gerichtsmaßnahmen. Und nun wenden wir uns der Skizze zu. Vielleicht, Wolfgang, kannst du das mal bitte hochziehen? Ich habe gedacht bei der Vorbereitung, ich könnte heute Morgen die ganzen 10 Gerichte abhandeln. Und hatte für heute Abend auch einen anderen Dienst angesagt. Aber das ging nicht. Wir müssen also den Dienst teilen. Wir kommen vielleicht, je nachdem, bis Sodom und Gomorra, Israel und... Bitte? Ja, aber... Zu tief. So, ja, nicht zu viel. Zu viel. Weiter runter. Noch weiter. So lassen wir es mal. So. Aber das würde also zu umfangreich werden. Und deshalb werden wir heute Abend noch einmal den Schluss der letzten Gerichte behandeln. Das erste Gericht, was in unserer Bibel zu finden ist, steht gleich ganz am Anfang. 1. Mose 1, Vers 2. Die meisten haben eine Bibel vor sich. Ich habe es einfach überschrieben, das Chaos. Nachdem Gott die Himmel und die Erde geschaffen hat, heißt es hier, und die Erde wurde wüst und leer. In den meisten Übersetzungen steht hier war, aber das ist nicht sehr genau, denn die Erde war nicht von Gott wüst und leer geschaffen, sondern sie wurde ein Chaos. Das gleiche Wort wurde, finden wir dann im 1. Mosebuch noch einmal, mehrmals, und der Mensch wurde eine lebendige Seele, wurde. Und Abel wurde ein Schafhirt. Und Lots Frau wurde zur Salzsäule. Sie war keine, sie wurde. Ich lese den Text jetzt noch einmal, 1. Mose 1, 2. Und die Erde wurde ein Chaos. Sie wurde verwüstet, sie wurde entleert, zertrümmert und ohne Leben. Buber übersetzt diesen Vers, und die Erde wurde ein Wirrsal und ein Irrsal. Und Finsternis war über der Finsternis Tiefe oder des Tumultes. Und der Geistwind, die koordinierte Energie, die raumschaffende Kraft Gottes, die vibrierte, die schwebte und brütete über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. Das ist also der Vers in 1. Mose 1, 2. Dr. Ballmüller ist der Meinung, dass damals der Erdball mit einer 11 Kilometer starken Wasserschicht, dass die damals so umgeben war. Ich weiß das nicht. Der damalige Kosmos, so schreibt Paulus, ging durch Wasser überflutet unter. Und damit meint er nicht die Sintflut. Das kann vor vielen Millionen von Jahren gewesen sein. Ich weiß nicht, ob die versteinerten Bäume, die Erdöl und Kohlevorkommen damit in Zusammenhang stehen können. Und wir fragen, was war denn da geschehen? die Ur- oder Originalschöpfung in 1. Mose 1 und Gott schuf die Himmel und die Erde, war in gewaltigen Turbulenzen geraten und war auseinandergebrochen. Denn so, wie sie uns in Vers 2 in der Bibel beschrieben ist, hat Gott sie nicht geschaffen. Das lesen wir in Jesaja 45, 18. Denn so spricht Yahweh, der die Himmel geschaffen. Er ist der Gott, der Einzige, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Nicht als ein Chaos, nicht als eine Wüste hat er sie gemacht. Hier steht also das gleiche Wort wie in 1. Mose 2. Tohu wa bohu. Wenn es drunter und drüber geht bei uns zu Hause, dann kann man sagen, Tohu wa bohu. Das war also 1. Mose 2. Vielleicht fragen sich die Geschwister, warum steht da nicht mehr drin? Warum steht da nicht ein ganzes Kapitel davon? Das ist im Aufbau der Schrift so, dass Dinge, die ganz weit zurückliegen und ganz weit in die Ferne, dass die ganz knapp beschrieben sind. Wie bei einer Eisenbahnstrecke, da sieht man die Gleise sehr breit und schauen wir in die Ferne, dann läuft das alles auf einen Punkt dazu. Da meint man, die Gleise hinten ganz am Horizont, die wären nur ein Punkt, ein Pünktchen noch. So ist die Schrift aufgebaut, auf dem Gesetz der Perspektive. Und deshalb steht also ganz wenig in unserer Schrift. Ebenfalls in Jeremia 3, 4, Vers 23, ich schaute die Erde an und siehe, sie ist wüst und sie ist leer. Vielleicht gibt uns Hiob einen Blick hinein in diese Zeit, wo alles noch in Ordnung war. Wo alles noch in Ordnung war. Und da heißt es in Kapitel 38, Vers 7, als er den Eckstein unserer Erde legte, nach 1. Mose 1, 1, da jubelten die Morgensterne miteinander und alle Söhne Gottes jauchzten. Da war noch keine Disharmonie. Was kann diese erste Schöpfung so zerstört und verwüstet haben? Davon steht also sehr, sehr wenig in unserer Bibel. Und Sie können hier auch anders denken. Das ist nicht weiter schlimm. Wenn Ihnen das Gesagte zu schwer wird, dann können Sie auch weghören. Ich lese einmal Texte aus Jesaja 14 und Hesekiel 28. Und da werden Ereignisse geschildert, die kaum für einen sterblichen Menschen zutreffend erscheinen. Ach, wie bist du aus dem Himmel gefallen, du Glanzgestirn der Morgenröde, du schöner strahlender Morgenstern, du Lichtsträger am Firmament. Hier steht das Wort Luzifer. Luzifer. Und dieses Wort kommt ein einziges Mal im Neuen Testament vor, im Petrusbrief. Wie bist du gefallen, du Lichtsträger? Ich will hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, in seinem Kabinett will ich meinen Thron erheben, dort will ich meinen Sitzplatz haben. Ich will hinauffahren. Das Gericht begann immer mit Ich will. Und das reflektieren auch wir. Wir denken immer, wenn wir unseren Willen bekommen, dann haben wir die Seligkeit auf Erden. Weit gefehlt. Ältere Geschwister werden das bezeugen. Wenn wir unseren Willen bekommen, dann kann das oft und meistens im Gericht enden. Und wir machen uns, unseren Nächsten und unserem Herrn viel Schande. Ich will so sein wie er. Wir sagen es zwar nicht in dieser Art, aber ich will auch das haben und das und das. Ich will hinauffahren, mich gleich machen dem Allerhöchsten. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Du warst das Bild der Vollendung. Das war mein Entwurf und mein Plan. Du warst voll von Weisheit und Schönheit. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Ich hatte dich als Gott dazu gemacht. Vollkommen und makellos warst du in deinen Wegen vor dem Tage an, da du geschaffen wurdest. Und jetzt kommt ein Biss. Biss ist eine Eingrenzung. Biss Unrecht und Arges in dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Innerstes mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schürmender Cherub, verdilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Der Stein der Fels ist Christus. Die Steine sind immer Engelgewalten. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Und du bist zu Boden gestreckt worden. Das ist ein Text aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament gibt es auch einen Text, ein Beleg dafür. Der steht im Timotheusbrief, steht der. Da schreibt Paulus, kein Neuling darf einer Gemeinde vorstehen, auf dass er sich nicht überhebe und in das gleiche Urteil falle wie das des Lästerers. Überhoben und gefallen. Mit dem Gericht über den höchsten Engelfürst Satan wurde nicht nur er, sondern auch sein anvertrautes Haus, der Kosmos, mit in den Abgrund gerissen. Die Herrschaft aber, besser gesagt, die Verwaltung über den Kosmos und die Reiche der Welt wurden dem Diabolos, dem Teufel, weitergelassen. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass der Widerwürger bei der Versuchung dem Sohn Gottes das Angebot gemacht hätte, machen konnte, wenn du mir huldigend niederfällst, dann will ich dir, was? Die Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit geben. Denn sie sind mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wir fragen, wer hat was an wen übergeben? Wer hat was an wen übergeben? Der Vater, Gott, hat dem Satan am Anfang die Herrschaft über den Kosmos anvertraut als Hausherr und hat sie ihm auch gelassen. Bis zur Stunde trägt Satan diesen Titel. Er hat ein Gottespostulat. Er ist Gott dieses Äons. Wir haben gestern davon gesprochen. In unserer Bibel steht da Gott dieser Welt, Bündchen machen, unten hinten schreiben. Er ist der Gott dieses Zeitlaufes, dieses Zeitalters. Und dieses Zeitalter endet mit der Wiederkunft Christi. Er ist der Gott dieses Äons, 2. Korinther 4,4, und er ist der Fürst des Kosmos. Das schreibt Johannes in seinem Evangelium. Doch zurück zum Anfang. Gott bleibt bei diesem gerichtsvollen Verderben nicht stehen, sondern spricht in die Katastrophe, in die Finsternis, in die Verwüstungen und in das Chaos hinein, dass es werde Licht. Es werde Licht. Gott beendet diesen katastrophalen Urzustand mit es werde Licht. Und Paulus greift nun hinein in diese Geschichte, die damals vor Jahrtausenden geschehen ist, greift hinein und trägt sie herüber auf die Ebene der Gemeinde. So wie Gott damals in die Finsternis hineingesprochen hat, sein es werde Licht, so ist es auch bei uns, liebe Geschwister. So genauso. Er hat in die Dunkelheit unseres Lebens und unseres Herzens hineingesprochen, es werde Licht. Und verwandelt so Finsternis in Licht und die katastrophalen Zustände, die wir von Natur aus mitbekommen haben, von wegen, wir sind immer lieb und wert und sanftmütig, wir sind doch von Haus aus alle Chaoten, sind wir doch. Und wenn die Gnade uns nicht bewahren würde, dann wären wir zu allem Bösen fähig. Von wegen, dass wir, das passiert uns nicht und das könnte uns nicht passieren. Was sind wir für hochmütige Leute? Das göttliche Licht hat also in uns hineingeleuchtet. Und in uns entsteht wieder Licht zur Reflexion hinaus in die Welt der Dunkelheit. Das ist also dieser Vers in 2. Korinther 4, Vers 6. Und Gott sprach, es werde Licht. Damit begann damals in 1. Mose 3 das Wiederherstellungswerk, die Restaurierung und Erneuerung in 6 Schöpfungsetappen. Eine wunderbare Schöpfung, in der wir bis heute unser Dasein haben. Die Schöpfung, in der wir heute stehen, ist eine restaurierte Schöpfung, ist nicht die Originalschöpfung. Die wird auch, die erste ging in Wasser unter, die zweite in Feuer, und deshalb schaut Paulus in die dritten Himmel und sah das Paradies der dritten Erde. Das, was Gott neu macht. Wir fassen zusammen, Gott blieb nicht am Chaos stehen, sondern gab uns eine wunderbare Schöpfung in die Hand. Das zweite Gericht ist also Adams Fall. Mitten in der vom Feind besetzten Erde hat Gott sich ein eigenes Territorium reserviert. Und was war das? Das war das Paradies der Garten Eden. Das war ein Brückenkopf Gottes. Von da aus sollte Adam die gefallenen Erde wieder zurückerobern. Das Paradies sollte sich auf der ganzen Erde ausbreiten. Es war ja das Herrschaftsgebiet Satans. Dazu bekam er noch einen großartigen Herrschaftsauftrag, die Erde zu füllen und sie ihm untertänig zu machen. Gott gab ihm auch die Autorität über Fische des Meeres, die Vögel des Himmels und über alles Gewürm. Doch Adam und Eva unterlagen der Versuchung der Schlange und durch ihren Ungehorsam lösten sie eine Lawine aus, die sie begrub, und alle Generationen nach ihnen stürzten in das gleiche Chaos. Sünde und Verderben und Tod kennzeichnen von nun an den Weg des Menschen. An dieser Stelle haben wir eben auch die Vollmacht über die Schöpfung zu herrschen, verloren. Oder kann jemand an einem Gewässer gehen und kann sagen, hier Fische, kommt mal herzu, das haben wir noch nicht drauf. Der Herr Jesus konnte dem Petrus sagen, werft Mittagszeit das Netz aus, und es war alles voll mit Fischen. Ja, aber damit war Gott nicht am Ende, wenn Adam und Eva in Sünde fielen. Nein, am Ende seiner Weisheit war er nicht angelangt. Hat ihm etwa Unvorgesehenes da, ist ihn da überrascht? Er ist überrascht worden? Nein. Es war also auch zu jener Zeit schon eine Verheißung gegeben, nämlich, dass einer kommen würde, der Schlange den Kopf zertritt. Und dieses Urevangelium, das nimmt Paulus herüber und schreibt diese lichtvolle Botschaft der Gemeinde zu Korinth und zu Rom. Im 5. Kapitel, Römer 5, da heißt es: Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, aufgrund dessen sündigen wir. Also ich bin gegen Sündenerbe. Erbsünde. Dankeschön. Erbsünde. Ein Säugling, der nach 8 Tagen stirbt, der hat nicht gesündigt. Aber er stirbt, weil er den Todesbacillus mitbekommen hat. Deshalb stirbt er. Der Tod ist zu allen hindurchgedrungen. Und daraufhin sündigen wir. Das geht gar nicht anders. Das ist ein Gesetz zum Sündigen. Und von dieser Gesetzmäßigkeit hat Christus uns am Kreuz losgekauft. Wir müssen nicht mehr sündigen. Der Zwang zur Sünde ist durchtrennt. Ein unerlöster, ein unerretteter Mensch, der kann nur sündigen. Das geht nicht anders. Bei uns, das hat Bruder Heller immer gesagt, da passiert ein Eisenbahnunglück, wenn wir uns daneben benehmen. Der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen und aufgrund dessen sündigen wir. Das ist zwingend und gültig für alle. Und in Vers 18 fasst Paulus den ganzen Widerspruch noch einmal zusammen und betont also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verurteilung, zur Verdammnis kam, so nun auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens kommt. Und dann in 1. Korinther 15, 22, wir haben gestern schon davon gesprochen, gleich wie sie in Adam alle sterben, in den Tod hineingelangen, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht, nicht auferstehen, lebendig gemacht. Aber ein jeder in seiner Reihenfolge, in seiner Ordnung oder in seiner Marschformation. Der Erstling ist immer Christus. Danach die, die des Christus sind, heute, die wir zum Glauben gekommen sind in seiner Gnade und Träger des Geistes sind, die werden mit ihm eins und danach das Ende. Das Ziel steht dort. Die Vollendung, wenn er alles zurückbringt. Das Letzte, was übrig bleibt, das ist der Tod. Der Tod. Und der Tod, da übersetzen manche, der wird vernichtet. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Der Tod wird nicht vernichtet, der wird verschlungen. Der wird assimiliert, wird er, in Sieg hinein. Und das hat der Mose vor Pharao uns vorgemacht. Wissen Sie, da kamen doch die Zauberer. Und die haben ihre Stäbe vor Pharao und vor Mose hingeschmissen und sie wurden zur Schlange. Da warf auch Mose seinen Stab hin. Und auch dieser Stab wurde zur Schlange. Und jetzt geschieht etwas ganz Unheimliches. Die Schlange von Mose verschlang alle Schlangen des Pharao. Und dann fasste der Mose die Schlange wieder am Schwanz und sie wurde zum Gottesstab. Das ist Golgatha und das ist 1. Korinther 15, 28. Wenn der Herr den Tod verschlingen wird in Leben und Licht hinein. Damit wird also der Gerichtsfluch, der mit und über Adam die ganze Menschheit verderbte, durch Christi Kreuzes Tod in lauter Heil und Herrlichkeit verwandelt. Das ist also das zweite Gericht und jetzt das dritte, die Sintflut. Die Sintflut finden wir in 1. Mose 6. Da heißt es, und es geschah, als die Menschen begannen sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Und aus diesen, ja, kommen wieder mit den Wollen, Willen. Sie machten, was sie wollten. Und aus diesen Ehen wurden die Nephilim, die Gewaltigen, die Berühmten, die Giganten der Vorzeit geborenen. Man könnte dieses Wort auch sagen, mit übersetzen, es war eine Fehlgeburt. Vermischung. Geisteswesen vermaterialisierten sich und begingen Ehe mit den Töchtern der Menschen. Was sagt Jesus, wenn er wiederkommen wird zur Zeit des Menschensohnes? Wie wird es da sein? Wie zu den Zeiten Noahs. Sie dürfen ruhig darüber lächeln. Der Spuk mit den Fluguntertassen ist sicherlich viel Spuk und Spektakel. Eines Tages werden sie kommen. Sie werden sich vermaterialisieren als abgesandte ferner Kulturen und werden eine unheimliche und eine unheilige Allianz bilden mit den Menschen zusammen. Wenn Satan sein Hauptquartier, die Lufthimmel, verlassen muss und mit seinem Heer auf die Erde gedrückt wird, dann kommt er nicht in Hörnern und Schwefelgestank. Dann kommt er vermaterialisiert. Und die Wissenschaft und die klugen Leute, ja, die sagen, das ist ja, wie soll sonst Geisteswesen eigentlich akzeptiert werden? Eine unheimliche Allianz. Und deshalb dürfen Sie ruhig den Gedanken, dass am Ende des Zeitalters noch eine riesengroße Erweckung ausbricht, das können Sie ruhig in das 1000 Jahre rein hineinstellen. Es ist eine biblische Verheißung, aber nicht für heute und jetzt. Das Ende dieses Äons wird sein, was? Sagt Daniel, eine überströmende Flut, nicht mit Wasser, sondern mit Engel und Geisterheere. Das ist es. Sintflut. Und die Erde ward verderbt vor Gott. Und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verderbt und alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Das war ungefähr vor 4300 Jahren. Und Gott ließ es 40 Tage regnen und die Quellen der Tiefe öffneten sich und nur Noah, seine Frau und die drei Söhne und Schwiegertöchter und was mit ihnen in die Arche war, blieb übrig. Wie lange dauerte die Flut? Wie lange war das Wasser auf Erden? 150 Tage. 150 Tage. Ich habe es auch nicht gewusst, wenn ich nicht noch extra nachgeschlagen hätte. Und Gott machte einen Neuanfang. Einen Neuanfang. Nicht mehr will ich den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen, denn das Denken des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Fortan, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, es wird also auch wieder mal warm, Sommer und Winter, Tag und Nacht, das Zeichen des Bundes, den ich stiften zwischen mir und euch und allen Generationen ist, meinen Bogen setze ich in den Wolken. Und er soll das Zeichen zwischen mir und der Erde sein. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem, Ham, Japhet. Diese drei sind die Söhne Noahs. Und von diesen aus hat sich die ganze Erdbevölkerung zerstreut. Ein furchtbares Gericht, was die Erde mit Wasser überschwemmte. Und wir fragen, was wird mit den anderen Menschen, die in der Flut umkamen? Das ist ja ein sehr beliebtes Thema bei Evangelisation. Kann mich noch erinnern, ich war 15 Jahre, bei uns lief da so eine Woche. Da hat also dieser Evangelist angeheizt, mir lief es also kalt den Rücken hinunter. Es blieb nichts übrig, nur und seine Leute. Die ganze Bevölkerung kam in der Wasserflut um. Sie alle ertranken und bleiben rettungslos verloren. Wenn die Schrift dazu nichts aussagen würde, müsste man das so annehmen. Aber auch hier gibt die Schrift Hinweise. Zwei wertvolle Zitate, und zwar aus dem 1. Petrus 3, 19 bis 20 und Kapitel 4, Vers 6. Da heißt es, Christus getötet und gekreuzigt in dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welcher er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes hart. In den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das sind 8 Seelen, durch das Wasser hindurch gerettet wurden. Denn dazu ist auch Toten gute und frohmachende Botschaft verkündigt worden, auf dass sie gerichtet werden, wie es den Menschen gebührt, was sie im Fleische da praktiziert haben, aber im Geiste Gott zu leben vermögen. Wenn wir einmal darüber nachdenken, es waren gerade die Leute, die als erste die Siegesbotschaft der Auferstehung Christi und den Triumph des Lebensfürsten über die Todesmacht verkündigt bekamen, die bei Noah in der Flut umkamen. Darüber sollten wir auch einmal nachdenken. Evangelium Gottes schließt nie mit dem Gericht ab, sondern lässt im Zerbruch Hoffnung wachsen auf volle Erlösung. Ist das nicht eine erlösende, eine befreiende Botschaft für uns und einer sterbenden Welt, so dunkel und so finster es auch manchmal in unser Leben wird? Er ist immer der lichtvolle Ausgang, der Lebensspender inmitten von Verderben und Tod. Das vierte Gericht, Sodom und Gomorra. 1. Mose 19,1. Und die beiden Engel, zwei beauftragte Männer, kamen am Abend nach Sodom. Und Lot hatte seinen Sitzplatz im Stadtrat von Sodom. Zuerst erwählte er die Ebene des Jordan. Die Ebene des Jordan. Wir wissen ja, Abraham hat ihm freigestellt. Wo willst du wohnen? Ich wähle mir die Ebene des Jordan. Wissen Sie, da geht es so glatt fort. Das Leben wählen, wo es keine Höhen und Tiefen gibt. Das war der Entschluss des Lot. Er erwählte die Ebene des Jordan und dann saß er als Abgeordneter im Stadtparlament und wollte auf der karitativen, sozialpolitischen Strecke Sodom beeinflussen, nicht nur beeinflussen, sondern eben ein Stück herausholen. Ja, er wollte die Welt verändern. Dazu müssen wir sagen, wer dazu keinen Auftrag hat, der soll lieber die Finger davon lassen, sonst endet er in Sodom. Es hat begnadete Männer gegeben. Die sind später Ministerpräsident geworden. Ja, wer im Einzelnen, im kleinen Sektor meint, vor Ort ein Stück dem kommenden Gericht entgegenwirken zu müssen, aber die Gemeinde hat diesen Auftrag nicht. Abraham, wo wohnte der Abraham? Der wohnte nicht in der Ebene, der wohnte auch nicht in Sodom. Der Abraham wohnte in Hebron. Hebron heißt Gemeinschaft und Hebron liegt bei Mamre, steht hier. Und Mamre ist Gottes Offenbarung. Abraham lebte in der Gemeinschaft und in der Gemeinschaft gibt es Gottes Offenbarung, nirgends anders. Wer meint, er kann zu Hause die Glückseligkeiten Gottes erleben, die erleben wir in der Gemeinschaft zusammen. Und die Männer hatten Schwierigkeit, Lot mit seiner Familie aus Sodom herauszubringen. Mit einem Befehl forderte sie Lot auf, seine Frau und die zwei Töchter schleunigst die Städte zu verlassen, damit sie nicht mit hinweggerafft werden. Und als er immer noch zögerte, da ergriffen die Männer den Lot und seine Frau und die beiden Töchter bei der Hand, weil Jahwe sich seiner erbarmte und führte sie heraus und ließen sie außerhalb der Stadt. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot in Zoar ankam. Und Jahwe ließ auf Sodom Schwefel und Feuer regnen von Jahwe aus dem Himmel. Und er kehrte diese Städte um und die ganze Ebene. Verstehen wir? Das, was wir immer gewünscht haben, das geht dann im Gericht unter. Er liebte die Ebene und Gott kehrte auch die ganze Ebene um und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Wie viele solcher gewünschten Ebenen werden wir wohl vor der Richterbühne des Christus verbrennen lassen müssen? Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, wo uns der Herr findet, wenn die Gemeinde aus dem Sodom dieser Welt herausgerettet wird. Sitzen wir etwa wie ein Lot in Sodom und vergeuden unsere Zeit und kostbare Lebenskraft und verbluten auf den Altären dieser Welt? Oder wir wohnen in Hebron und haben einen Sitzplatz bei Mamre. Und nun fragen wir uns, dürfen wir auch über dieses Feuergericht hinaus Hoffnung haben? Hoffnung haben. Da schreibt zum Beispiel der Petrusbrief, Kapitel 2, 6 und Judas 7, als Gott die Städte Sodoms und Gomorras einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte und den gerechten Lot rettet, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er jeden Tag sah und hörte, seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Wir halten zunächst einmal fest, dass das Gericht über Sodom und Gomorra ein Beispiel und ein Modell für alles gottlose und frevelhafte Leben der Menschen gilt. Judas 7, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene Engelmächte, hier haben wir auch eine Parallele, Engelmächte der Hurerei ergaben und Unzucht trieben, weit über ihre eigene Begrenzung hinaus sich vermaterialisierten, hier steht das Wort Ekporneo. Dabei gingen sie andersartigen Fleisch oder fremdartigen Fleisch nach, was sich bei Sodom auf die Homosexualität und auf den sexuellen Umgang mit Tieren bezieht. Das alles gilt als ein Beispiel, in dem sie des ewigen Feuers Pein und Strafe leiden. Dass die Welt in diesem Programm lebt, das ist nicht weiter sehr verwunderlich. Aber dass auch kirchliche Institutionen nicht mehr weit davon entfernt sind, ist eine Katastrophe. Ich muss das mal sagen. Kennen Sie die Bonner Erklärung von der Rheinischen Kirche? Wer gern mal reinschauen will. Techno-Gottesdienst in Hamburg. Eine einzige Schweinerei, die dort abgelaufen ist. Und überall, die jungen Leute wollen das so. Die wollen das so. Und es gibt heute so wenig Brüder, die auch Männer sind und ein Profil haben und die Gemeinde leiten hinein in das Ziel. Hat Sodom ist ein Modell für des ewigen Feuers Pein und Strafe. Wir hatten uns gestern sagen lassen, das Wort ewig oder äonisch ist neutral, je mit welchem Hauptwort es zusammengebunden ist. Verstehen wir? Ist es mit Gott zusammengebunden, ist es unendlich. Ist es mit Pein und Strafe zusammengebunden, hat es eine zeitlich begrenzte Bedeutung. Auch Jesus geht auf das Geschick Sodoms ein. In Matthäus 10, 15 heißt es, wahrlich, ich sage euch, Haus Israel, es wird im Lande Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als jener Stadt. Kapitel 11, Vers 23, 24, und du Kapernaum, du bist zum Himmel erhöht, bis in das Totenreich, bis zum Hades, wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Lande wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als dir. Also demzufolge ist doch noch nicht das letzte und abschließende Gerichtsurteil über Sodom und Gomorra gesprochen worden, sondern es steht noch aus. Es steht noch aus. Und nun lese ich anschließend den Vers, den wir alle kennen, aber er kommt anschließend. Und wir reißen oft Wörter, Sätze aus dem Zusammenhang heraus. Und da heißt es, in dieser Situation hob Jesus an und sprach, ich preise exhomologen, hier steht das gleiche Wort, wie in Philipper 2, ich preise, ich verherrliche dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses, was denn? Dass du dieses, eben das Gericht von Sodom und Gomorra vor Weisen und Klugen und Verständigen verborgen und verhüllt hast. Und hast es den Unmündigen, die noch nicht einmal richtig sprechen können und deren Denkvermögen noch nicht richtig ausgebildet ist, denen hast du es geoffenbart und entschlüsselt. Verstehen wir, dass die Endausgänge der Gerichte Gottes dem großen Teil der theologischen Gelehrsamkeit und dem Klerus nicht zugänglich sind. Im Gegenteil, sie tragen nur noch zur Verwirrung bei. Da gab mir gestern eine Schwester, sind ja einige Geschwister hier, von den Methodisten, Wort und Weg. Wort und Weg. Ich traute meinen Augen nicht. Eine Anfrage, ist die Lehre von der Allversöhnung biblisch richtig? Es antwortet Pastorin Friede Renate Weige. Die Heilige Schrift gibt Andeutungen in diese Richtung, vor allem im Epheserbrief, Kolosserbrief. Sie sind ein wunderbarer Trost für Angefochtene. Aber es sind eben nur Andeutungen. Wer diese Linien auszieht und zu einem Lehrsystem macht, hat die Heilige Schrift im Ganzen gegen sich. Die Evangelien, als auch Paulus und die Offenbarung des Johannes, sprechen ganz ausdrücklich von einem ewig gültigen Gericht. Hier haben wir das wieder, ewig gültiges Gericht. Eben dies gibt dem Missionsauftrag eine große Dringlichkeit. Die Allversöhnungslehre aber relativiert ihn. wir missionieren und evangelisieren doch nicht im Angesicht einer Hölle, sondern wegen der offenbarten Liebe Gottes Jesu am Kreuz. Deshalb missionieren wir. Und doch nicht wegen Angst haben zu müssen, in eine ewige Hölle hinein zu geraten. Ich möchte Ihnen noch eine Aussage eines bedeutenden Theologen Bautz vorlesen. Er schreibt über das Gericht und die Hölle Folgendes. Der Mensch wird in ewigen Felsmauern eingeschlossen und mit der Flammenglut werden Menschen auf ewig umschlungen sein. Die Hölle ist uns so nah, dass ihre grausigen Flammen heiß unter unsere Füße lodern. Die Vulkane der Erde sind Bilder dafür, dass es der Hölle Schluden sind, die vor unseren Augen giftig qualmen, dass die Riesenwogen ihres ewigen Feuersmeeres aus der Tiefe in banger Angst uns erzittern machen. Zitat Ende. Wissen Sie, was das ist? Das ist menschliche Klugheit, aber verfinstert am Verstand und ohne Gottesoffenbarung. Und tatsächlich schreibt der Prophet Hesekiel im 16. Kapitel von der Wiederherstellung Sodom und Gomorras in Vers 53 und 55. Und ich werde die Gefangenschaft wenden, die Gefangenschaft Sodoms und Gomorras und ihre Töchter und werden wieder zurückkehren in ihrem früheren Stande. Amen, das war Wort. Das war wenigstens ein Wort. Halleluja, dass Gott nicht bei dem Gericht stehen bleibt, sondern dass er Wege aller Wege hat. Am Mitteln fehlt es ihm doch nicht. Hesekiel 16, 53 bis 55. Wir sollten also vorsichtig sein mit dem Begriff der ewigen Verdammnis. Wenn Gott Sodom und Gomorra als Gerichtsbeispiel von der ewigen Pein vor uns hinstellt und am Ende dieses Gefängnis noch wieder geöffnet wird, dann hat das Wort ewig hier nur eine zeitlich begrenzte Bedeutung. Ich nenne nur mal eine Zahl. 10.000, das ist 10.000 Jahre, das ist eine lange Zeit. Aber sie ist begrenzt und hat einen Abschluss und sie ist nicht ewig. Wer gerne mehr darüber Aufschluss haben will, der kann sich das Heft hier mitnehmen. Ich habe vom Paulus Verlag noch einen Restposten bekommen. Von Heinz Schumacher, Sodom und Gomorra. Fazit, machen einen Strich und merken uns einen Satz. Alle Gerichte gehen zu Ende und erreichen Gottes Ziel. Das ist die biblische Botschaft von den Gerichten Gottes über Himmel und Erde. Amen. Und heute Abend versuche ich also die nächsten Gerichte, Israel unter Fluch, bis zum Feuersee da zu behandeln.
Herzlichen Dank. Darf ich zwei Bibelworte noch dazu sagen? Eins steht Jesaja 30, Vers 18. Gott ist ein Gott des Gerichtes. Kennt ihr diesen Vers? Wie würdet ihr ihn jetzt weiter fortschreiben, wenn ihr ihn nicht kennt? Gott ist ein Gott des Gerichtes. Wir würden erschöpfen. Aber wunderbar, wie es weitergeht. Glückselig alle, die auf ihn harren. Und wenn wir es gehört haben von den Gerichten, wie die Gerichte enden, dann wissen wir etwas. Gott ist ein Gott des Gerichtes. Glückselig alle, die auf ihn harren. Wenn Gott also uns jetzt in Gerichte hineinnimmt, schmerzlich, glückselig, glückselig. Das andere Wort, 1. Timotheus 4, Vers 10, wir haben es durchklingen hören. Gott ist ein Erretter aller Menschen. Wie geht es weiter? Besonders für Gläubigen, dieses gebiete und lehre. Also verschweige es nicht. Wir wollen noch beten. Wir danken, lieber Vater im Himmel, auch für diese Morgenstunde. Wir danken, dass du uns belebt hast durch dein Wort. Danke, dass du uns einzig und allein immer wieder auf dein Wort gründest, dass du uns hierin befestigst. Danke, dass wir dich erkennen dürfen als den, der du bist, die ewige Liebe. Und darum wirst du alles zu deinem herrlichen Ziele führen, wie du es dir vor Ewigkeiten ersehen hast. Wir geben dir darüber die Ehre, den Dank und die Anbetung. Amen. Amen.